Der Predigttext für diesen Sonntag, den ich heute ausgesucht habe, steht im Matthäusevangelium. Ich lese uns die Verse 5 bis 13 aus dem Kapitel 6. Jesus spricht: Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die da gern stehen und beten in den Synagogen und an den Ecken auf den Straßen, auf dass sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten öffentlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte machen. Darum sollt ihr euch ihnen nicht gleichstellen. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe denn ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Vergehen auch nicht vergeben. In der sogenannten Bergpredigt spricht der Herr Jesus zu seinen Jüngern und gibt ihnen eine ganze Reihe von Verhaltensmaßregeln mit. Ja, aber er sagt noch viel mehr. Er sagt all den Interessierten, die zuhören, was wichtig ist für das Leben. Er weist sie hin auf die Notwendigkeit, einen Erlöser zu haben. Denn die Menschen können ja aus eigener Kraft nicht so leben, wie Gott es haben möchte. Und deshalb brauchen sie Jesus. Bei dieser Erkenntnis schwindet sicher viel von manchem stolzen Gedanken, wir schaffen das schon. So haben ja die Pharisäer gedacht. Sie dachten, wir strengen uns so an, dass wir Gott schon gefallen. Aber sie müssen erkennen, so geht's nicht. Und auch bei den Jüngern taucht dann wohl die bange Frage auf, ja, wie machen wir es denn richtig? Und einer, so berichtet uns Lukas, sagt dann: Herr, dann lehre uns doch beten, dass wir also in der rechten Art mit Gott sprechen. Das wollen wir gerne lernen. Und der Herr Jesus sagt ihnen nun zunächst einige Hinweise, wie Gebet falsch aussehen kann. Er sagt, betet nicht, um gesehen und anerkannt zu werden. Das gibt es ja, dass Leute so beten, weil sie denken, jetzt hört jemand zu und das will ich also nun ganz besonders schön machen. Spurgeon hat einmal gesagt, an den Herrn allein richtet eure Gebete. Hütet euch davor, nach den Zuhörern zu schielen. Hütet euch, ihnen zulieb schöne Worte zu machen. Es ist nicht viel besser als Gotteslästerung, wenn man das Gebet zu einer Schaustellung macht. Der Herr Jesus weist seine Jünger darauf hin, dass Beten ein inniger Kontakt ist, eine sehr persönliche Angelegenheit. Deshalb geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Das heißt, schütte wirklich dein Herz vor ihm aus. Das heißt nicht, du darfst nur im geschlossenen Raum beten und du darfst nur für dich alleine beten und das geht niemandem etwas an. Denn der Herr Jesus selbst fordert uns ja auf zur Gemeinschaft im Gebet. Und auch in der Apostelgeschichte lesen wir immer wieder, dass die Menschen, die Christen wurden, zusammenkamen in den Häusern und miteinander Gemeinschaft hatten und miteinander beteten. Es ist schon etwas Gutes, gemeinsam zu beten, aber eben nicht, um von den anderen gehört zu werden, um anerkannt zu werden, sondern damit man miteinander sich einigt, was wollen wir eigentlich? Denn der Herr hat ja gesagt, wenn ihr euch eins werdet, was ihr bitten werdet, es soll euch widerfahren. Beten, das ist keine Leistung, die man erbringen kann. Und deshalb sollen wir nicht es wie die Heiden machen, die meinen, viele Worte bringen's. Beten ist eine Sache des Vertrauens. Ihr dürft es wirklich wissen, euer Vater weiß ja, was ihr braucht. Wenn er trotzdem gebeten sein will, dann nur eben, weil er auf diesen innigen Kontakt mit ihm Wert legt. Alles Reden mit Gott also soll geschehen in dieser festen Zuversicht, dass er weiß und dass er hört, ja, dass er gern hören will, obwohl er weiß. Und nun sagt der Herr Jesus, ich gebe euch ein Muster eines Gebets, ein Modell gewissermaßen. So etwa könnt ihr beten. Das hat er nicht gesagt, dies müsst ihr nun auswendig lernen. Aber natürlich ist es gut, wenn wir das Vaterunser auswendig können, denn dann haben wir etwas, was wir gemeinsam sprechen können, ohne dass wir alle durcheinander reden. Aber dieses Gebet ist nicht einfach gegeben, damit es die Konfirmanden nun lernen müssen und vielleicht gar noch Zensuren dafür kriegen. Dieses Gebet ist auch nicht irgendetwas, was eine besonders magische Kraft hätte. Es gibt Leute, die meinen, dass man beim Kampf gegen Dämonen etwa nun das Vaterunser mehrfach gebrauchen müsste. Es ist überhaupt kein Gebet, das nun in vielfältiger Weise gebraucht werden soll, etwa um Sünden aufzuarbeiten, müsste man nun 20 oder 30 Vaterunser hintereinander beten. Auch davon sagt der Herr Jesus nichts. Die Menge macht's nicht. Der Wortlaut macht es auch nicht. Sondern der Sinn, der Inhalt, darauf kommt es an. Was sagt also dieses Gebet aus? Erstens, räume Gott den richtigen Platz ein. Ich glaube, das ist ganz wichtig und deshalb weist der Herr Jesus darauf hin. Am Anfang stehen die Worte, unser Vater. Mach dir doch klar, mit wem du redest. Du redest doch nicht einfach ins Blaue hinein. Es ist doch nicht wahr, was die Atheisten behaupten, dass ein Gebet eben einfach nur ein Stück Selbstgespräch sei. Dass das so eine Art Autosuggestion sei. Ich rede einfach so ins Leere hinein. Nein, ich weiß, ich habe ein Gegenüber. Der lebendige Gott, mein Vater im Himmel, der ist da und mit ihm rede ich. Und darum sagt der Herr Jesus, er ist nicht irgendein Vater, sondern unser Vater. Das ist schon ein Unterschied. Ob ich einfach sage, Gott ist irgendwo da und ich glaube das schon, ich lehne das auch nicht ab. Oder aber, ob ich sage, mein Gott, mein Vater. Es ist schon ein Unterschied, ob ich sage, Jesus, ja, Jesus ist der Heiland, das weiß ich, das habe ich gelernt, das habe ich gehört. Ich lehne das auch nicht ab, ich glaube das auch irgendwie, es wird schon stimmen. Jesus, der Heiland. Oder ob ich sage, Jesus ist mein Heiland. Er ist mein guter Hirte. Er ist mein Erlöser. Unser Vater, also damit wird gleich dieses enge persönliche Verhältnis aufgezeigt, das wir haben können zu unserem Gott. Und er sagt diese Anrede im Plural. Er sagt nicht mein Vater, sondern unser Vater sollt ihr beten. Und damit zeigt er schon, dass er eben nicht meint, du darfst nur in der abgeschlossenen Stube beten und nur für dich allein. Sondern Gebet ist wirklich eine Sache der Gemeinschaft, die man miteinander betreiben kann. Unser Vater, das ist nicht immer für alle Leute einfach. Manche Menschen haben ein sehr gestörtes Vaterbild, wenn sie an ihren eigenen irdischen Vater denken. Und dann haut manches nicht so hin. Ich bin manchen Kindern begegnet, die gesagt haben, ich kann Gott nicht als meinen Vater ansehen, wenn ich an meinen Vater denke. So ist Gott doch ganz sicher nicht. Aber das spüren sie dann, dass Gott eben wirklich ganz anders ist. In der Schrift heißt es von ihm, er ist der rechte Vater über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Der rechte Vater, der eben nicht sich so verhält, wie irdische Väter manchmal in ihrer falschen, menschlichen, von Gott losgelösten Verhaltensweise. Alles Gute kommt von ihm, von unserem Vater. So schreibt Johannes in seinem ersten Brief. Er ist der Vater des Lichts und alle gute Gabe kommt von ihm. Und Jakobus macht das darauf aufmerksam, dass er Frieden gibt. In allen Briefen heißt das immer wieder, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Paulus und die anderen Schreiber der Briefe haben etwas davon gewusst, wie wichtig das ist, immer wieder an den Anfang sich auf Gott zu berufen. Ihn zum Vater haben, das schafft Geborgenheit, das macht froh und das verpflichtet auch. Unser Vater. Durch Jesus ist Gott unser Vater geworden. Die Jesus aber aufnahmen, so steht in der Bibel, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein, die an seinen Namen glauben. Durch Jesus ist Gott unser Vater. In dieser Woche haben wir viel davon gesprochen und ich denke, manch einer hat es gehört und hat diese Botschaft auch begriffen. Man braucht Gott als Vater und dazu muss man Jesus angenommen haben als seinen persönlichen Heiland. Wenn Sie das noch nicht getan haben, möchte ich Sie herzlich bitten, das so bald wie möglich zu tun. Denn nur so können Sie dieses richtige Verhältnis zu Gott haben, das so notwendig ist. Dieser Vater, so sagt Jesus, ist im Himmel und deshalb sollen wir ihn so ansprechen, sollen uns bewusst machen, unser Vater im Himmel. Was heißt das? Schwebt er hinter irgendeiner Wolke, hat er sich da versteckt? Oder ist er in irgendwelchen fernen Galaxien zu finden oder eben nicht zu finden, weil er so weit weg von uns ist? Nein, Gott ist uns ganz nah. Dieser Himmel, von dem Jesus hier spricht, Wir haben im Deutschen das gleiche Wort Himmel für zwei verschiedene Begriffe. Einmal für das Firmament, das heißt für die sichtbare Sternenwelt, für die Galaxien, für all das, was eben über unserer Erde ist. Aber da ist Gott nicht, sondern Gott ist in der unsichtbaren Wirklichkeit, für uns nicht erfassbar, nicht mit menschlichen Methoden erfassbar, nicht messbar, nicht wissenschaftlich nachweisbar und doch da, in der Unsichtbarkeit und uns ganz nah. Wenn wir sagen, unser Vater im Himmel, der Engländer sagt Heaven dazu, im Gegensatz zu Sky, das ist eben dieser sichtbare Himmel mit der Sternenwelt oder mit den Wolken. Unser Vater im Himmel, du bist da, nicht sichtbar für mich und doch mir ganz nah. Mit dir will ich jetzt reden. Dieser einzige wahre Gott ist nicht ein alter Herr, der irgendwo auf einer Wolke thront. Wir können mit seiner Wirklichkeit rechnen. Und dieser, sein Name werde geheiligt. Geheiligt, das heißt, wir wollen ihn besonders erheben. Wir wollen ihn besonders beiseite nehmen. Wir wollen uns das bewusst machen. Das ist etwas ganz Besonderes. Das ist nicht so Alltagskram, über das man einfach hinweggeht, sondern wir wollen seinen Namen in Ehrfurcht nennen. Wir wollen wissen, dass sein Name eben etwas ganz Besonderes ist. Und wenn wir Gott anreden, dann wollen wir seinen Namen nicht missbrauchen, wie viele Menschen tun das, indem sie so gedankenlos den Namen Gottes gebrauchen oder den Namen Jesu. Mit Ach je oder Oh Gott oder mit irgendwelchen Redewendungen, das sagt man so, ohne sich dabei etwas zu denken. Gott will nicht, dass sein Name missbraucht wird. Wir sollten uns schon klar darüber werden, wen haben wir eigentlich vor uns, wenn wir beten. Der Herr Jesus geht noch weiter in dieser Anbetung des Gottes, die am Anfang stehen soll. Dein Reich komme. Christen wissen, dass das Reich Gottes bereits bereitet wird und dass das Reich Gottes kommen wird und dass dieses Reich in all seiner Herrlichkeit da sein wird und dass wir, die wir Jesus gehören, daran Anteil haben werden. Aber wenn wir beten, dein Reich komme, dann ist das nicht allein eine Sehnsucht nach dem Jenseits. Nicht, dass wir uns vertrösten auf das Jenseits, weil wir hier in diesem Leben nicht zurechtkommen, weil wir zu mickrig dazu sind. Nein, aber weil wir um die Herrlichkeit bei Gott wissen, weil wir wissen, wie unsere Zukunft aussieht, weil wir uns darauf freuen können, darum wird von diesem Wissen unser Leben hier schon bestimmt. Mein Wissen um das Jenseits prägt mein Diesseits, mein Verhalten. Wenn ich also weiß, was mich erwartet bei Gott, dann kann ich mich wirklich von Herzen freuen, hier schon. Dein Reich komme. Das heißt, wir bitten um die Aufrichtung von Gottes Ordnungen. Nicht erst im Jenseits, sondern schon hier. Wir beten darum, dass hier auf Erden Ordnungen herrscht, wie Gott sie haben will. Wie kann das geschehen? Indem dein Wille geschehe, Gott, im Himmel wie auf Erden. Das heißt, im Himmel bei den Engeln in der unsichtbaren Wirklichkeit, also bei den Geistwesen, die dafür da sind, dass sie Gott gehorsam sind? Nein, nicht nur da, sondern eben auch auf Erden. Auch wir wollen diesem lebendigen Gott gehorsam sein. Wenn wir ihn also anreden, machen wir uns das klar. Ich trete vor dich in dieser Ehrfurcht und in dieser Bereitschaft, dir gehorsam zu sein. Ich möchte, dass dein Wille geschehe. Das ist mein Wunsch. Das ist meine Sehnsucht. Wirklich? Ich bete zwar, dass der Wille Gottes geschieht, der möchte ja, dass Frieden auf Erden ist. Und wenn ich nun an irgendwelche Kriege und Kämpfe denke, dann bete ich darum, naja, da sollte Frieden sein. Ich denke auch an meine Nachbarn, die im Streit liegen, da sollte Frieden sein. Aber bin ich bereit, wenn ich sage, dein Wille geschehe, dass sein Wille wirklich auch in meinem Leben geschehen darf? Kann ich das so beten, Herr, du darfst mit mir machen, was du willst, wie du es willst, wann du es willst? Stehe ich so meinem Gott zur Verfügung? Das ist nicht ein schrecklicher Zwang, unter dem man steht. Das ist beglückende Freiheit, wenn ich das so sagen kann. Das ist wirklich eine großartige Sache. Herr, mach mit mir, was du willst. So meint der Herr Jesus, sollen wir an die erste Stelle unsere ganze Aufmerksamkeit auf Gott lenken und uns dessen Bewusstsein, mit wem reden wir überhaupt. Das ist wichtig. Und wenn wir das getan haben und wenn wir das wissen und wenn wir ihm das gesagt haben, dann können wir sehr wohl auch mit unseren Bitten kommen. Bitten, nicht Forderungen. Unsere Bitten also diesem Ersten, dieser Anbetung Gottes untergeordnet. Darauf weist uns der Herr Jesus hin. Und nun dürfen wir unsere Bitten vortragen, im Vertrauen, wie ein Kind zum Vater kommt, wie ein Kind seinem Vater sagt, was es für Wünsche hat, wohlwissend, der Vater kann sie erfüllen, er kann es aber auch lassen, das ist seine Sache. Aber was er auch tut, er meint es immer gut mit mir. Was er auch tut, es ist zu meinem Besten. So darf ich meine Bitten bringen. Und nun nennt der Herr Jesus die wichtigste Bitte im Alltag. Das brauchen wir nicht erst zu lernen, das wissen wir. Gib uns unser tägliches Brot. Und wir denken wohl wie Luther daran, dass es nicht nur um das Essen und Trinken geht, sondern auch um Kleidung und um Wohnung und um all das, was wir so zu unserem täglichen Bedarf brauchen und meinen, nötig zu haben. Es ist nicht nur die Bitte um die materielle Versorgung, aber eben auch. Auch darum dürfen wir beten. Ich entsinne mich, ich war mal in Polen zu einem Dienst und auf der Heimfahrt in der Nacht, wir waren noch ein ganzes Stück entfernt von der deutschen Grenze und der Anzeiger fürs Benzin war bedenklich im roten Bereich. Und in Polen gibt es ja nur so alle paar hundert Kilometer mal eine Tankstelle, die so ein ähnliches Benzin hat wie unser Superbenzin. Es ist also nicht so einfach und mitten in der Nacht konnte man irgendwo mehr was kriegen. Und ich habe gebetet, Herr, bitte lass das Benzin reichen. Nach menschlichem Ermessen hätten wir es nicht mehr bis zur Grenze schaffen dürfen. Aber wir dürfen kommen, alle unsere Sorgen auf ihn werfen und er sorgt für uns. Und wir haben es bis zur Grenze geschafft und wir kamen klar. Unser Gott ist wirklich treu und wir dürfen ihm unsere Alltagsdinge sagen. Aber diese Bitte, unser täglich Brot gib uns heute, ich meine, sie bedeutet mehr. Sie ist die Hilfe, die Bitte um Hilfe zu verantwortungsbewusstem Umgang mit all dem, was Gott uns in seiner Güte schenkt. Zum richtigen Umgang mit den Nahrungsmitteln und mit den Gütern, die wir so im Überfluss haben. Zum richtigen Umgang mit Spendengeldern oder mit Heizöl. Zum richtigen Umgang mit all dem, was wir besitzen. Wir sollen es ja haben, als hätten wir nicht. Wir sollen ja wirklich das richtige Verhältnis zu den Dingen haben. Wir dürfen also bitten um Ordnung im Essen und im Trinken, dass daraus nicht fressen und saufen wird, wie Luther das so ausdrückt. Dass wir nicht eine unvernünftige Nahrungsaufnahme zu unserer Gewohnheit machen, dass wir uns also vollstopfen und unsere Sorgen etwa mit Essen verdrängen wollen, was nie gelingt. Oder dass wir das Gegenteil tun und unvernünftig Nahrung verweigern, nur aus Trotz oder aus Unzufriedenheit oder aus Angst vor dem Leben, wie auch immer. Magersucht, das ist meine tiefe Überzeugung, ist keine Krankheit, sondern ein geistliches Problem. Wir dürfen bitten zum richtigen Umgang mit unserem uns von Gott gegebenen Körper, den wir nicht mutwillig zerstören dürfen, weder durch Drogen noch durch falschen Umgang mit Medikamenten noch auf irgendeine andere Weise ihn kaputt machen. Wir dürfen bitten, unser täglich Brot gib uns heute und werden daran erinnert, dass das auch bedeutet, gib uns die Kraft, teilen zu können und schenke uns auch, dass wir dankbar sind. Dass wir das nicht so schnell vergessen und denken, Ernte Dank, wozu denn? Mein Brot bezahle ich doch selbst. Der Herr Jesus macht uns aber aufmerksam, zu unseren Bitten gehört auch die Bitte um Ordnung im zwischenmenschlichen Bereich. Wie viel Streit gibt es? Wie viel Not? Wie viel Übervorteilen? Wie viel Recht haben wollen oder überhaupt haben wollen? Wie viel Begehren, wie viel Lug und Trug und ach, was ist da alles so in der Welt? Und Unbeherrschtheit und Beleidigtes sich zurückziehen. Ach, wie schnell sind wir gekränkt und beleidigt, wenn uns irgendetwas gesagt wird, was uns nicht in den Kram passt. Statt zu überlegen, was will Gott mir auf diese Weise klar machen. Wir merken sehr wohl, da brauchen wir Vergebung. Wer kann denn leben mit Schuld? Wer soll denn damit zurechtkommen? Und nun sagt der Herr Jesus, ihr dürft um Vergebung bitten. Aber denkt daran, eure Vergebung wird wirksam in dem Maße, wie ihr bereit seid, auch zu vergeben. Nicht umgekehrt, dass wir erst vergeben müssen, damit wir uns die Vergebung Gottes verdienen. Aber wir sollten ihm diese Bereitschaft signalisieren, Herr, wenn du mir vergibst, und wie viel hast du mir zu vergeben, wie viel ist da notwendig, wenn du mir also vergibst, Herr, ich möchte bereit sein, auch anderen zu vergeben. Ich möchte das, was ich empfangen habe, auch an andere weitergeben. Vergebung weiterreichen. In diesem Maße wollen wir bereit sein und wollen uns nicht auf irgendein Verdienst berufen. Vergib uns, wie auch wir zu vergeben bereit sind. Und dann merken wir, dass wir auch um Ordnung bitten dürfen, um den rechten Umgang mit der Welt. Wir hörten es eben schon, die auch in uns ist. Wir dürfen bitten um Bewahrung in Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Es gibt ja so viele Angebote. Wir wissen, dass das Unrechtsbewusstsein in unserem Land weithin verloren gegangen ist. Und wir stehen mittendrin in dieser Welt, im Alltag, im Berufsleben, überall. Und wenn das nun so ist, dass alle Welt betrügt, im Geschäftsleben etwa, dass es gang und gäbe, dass man Rechnungen frisiert und dass man, ach, ich weiß nicht, was alles da so im Geschäftsleben geschieht, oder ich weiß es wohl, aber ich will es jetzt nicht alles nennen. Aber wie soll dann ein Christ noch bei der Wahrheit bleiben, wenn doch rings um ihn alles auf Betrug aus ist? Und wenn Sex über alles geht, wie soll da ein Christ bis zur Ehe warten? Und wenn alles bedient werden will, wie soll denn ein Christ bereit sein zum Dienen? Nicht wahr? Da kommen so Gedanken auf, die uns in eine falsche Richtung drängen. Ach, wir brauchen so sehr Bewahrung vor allem Bösen. Nein, nicht das Böse ist allein gemeint, sondern der Böse, der auf der Lauer liegt und der so gern auch die Kinder Gottes verführen möchte, der Macht über uns gewinnen möchte. Er kann sich unser bemächtigen in unserer Zeit durch Worte, durch vernünftig klingende Reden, so heißt es im Kolosserbrief, durch Philosophien, durch Forschungsergebnisse, durch menschliche Ergebnisse, durch faszinierende Theorien, die dann wahrscheinlich in einigen Jahren schon wieder überholt sind und kein Mensch redet mehr von ihnen. Ach Herr, bewahre uns doch davor, vor eigenen Wegen, zu denen du nicht Ja sagen kannst. Lass es dem Bösen nicht gelingen, uns durch irgendwelche Tricks lahmzulegen, uns auf seine Seite zu ziehen. Wir wollen doch dir dienen, deinen Namen verherrlichen, von dir erfüllt sein, zu deiner Ehre leben. Unsere Bitten im Vater Unser, in diesem Mustergebet des Herrn Jesus, wir merken das deutlich, sind also nicht einfach eine kindlich naive Aufzählung törichter oder oberflächlicher Wünsche, bei denen wir dann Gottes freundliche Bedienung erwarten und vielleicht sogar grollen, wenn er uns nicht so bedient, wie wir es uns denken, und dann sagen, das will ein lieber Gott sein. Da sind wir auf dem falschen Weg. Nein, es sind Bitten um Bereitschaft zu Ordnung und Verantwortung, zum rechten Umgang mit uns und mit anderen Menschen und mit allem, was uns anvertraut ist an Gutem. Drittens, der Grund, warum wir beten. Am Schluss sagt der Herr Jesus das noch einmal. Ich weiß, dass manche der Meinung sind, diese Doxologie am Schluss sei später angefügt worden. Ich will mich an solchen Spekulationen nicht weiter beteiligen. Ich bin Laie und lese, was hier in meiner Bibel steht. Und da steht's, und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass der Herr Jesus da so darauf hingewiesen hat, dass am Schluss diese Worte stehen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Warum? Wir werden daran erinnert, dass Gottes Reich in Herrlichkeit kommt, dass Jesus wiederkommt. Das Ende dieser Welt ist keine politische Lösung, sondern das ist Erlösung, durch Gott geschehen. Das Ende, das ist Gottes Sache, seine Herrlichkeit. Und deshalb dürfen wir darum beten, dein Reich komme, darauf freuen wir uns. Dein Reich komme. Und dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Für alle Zeiten, nicht begrenzt, wie alle menschlichen Angebote, sondern in Ewigkeit. Nach all unseren Bitten sollten wir also nicht anders enden können, wie das auch die Psalmsänger taten, selbst wenn sie mit all ihren Nöten kamen und ihr Herz vor Gott ausschütteten, mit all ihren Sorgen kamen, selbst dann endeten sie wieder im Lobpreis Gottes. Ich kann gar nicht anders, am Schluss muss ich dich loben. Und wenn wir das wirklich tun, von ehrlichem Herzen unsere Sorgen vor ihn bringen, dann können wir ihn loben und sagen, Herr, ich weiß ja, bei dir ist alles gut aufgehoben, du sorgst für uns. Und so steht er am Anfang und am Ende unserer Gebete. Das will der Herr Jesus uns mit diesem Muster zeigen, der lebendige Gott. Wir blicken auf ihn und haben es mit ihm zu tun. Dieser herrliche, ewig liebende Gott, der uns so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingegeben hat, damit wir, wenn wir an ihn glauben, uns ihm anvertrauen, ewiges Leben haben. Und so können wir uns von Herzen freuen und beten und bitten in seinem Namen, alles meinem Gott zu ehren. So werden unsere Gebete hörenswert für Gott, weil wir nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern Gott, unser lieber Vater. Lasst uns ihm mit unseren Gebeten die Ehre geben, uns freuen auf sein Reich, auf seine Ordnungen achten und auf die Erfüllung seines Willens. Das heißt wirklich und erhörlich mit ihm reden. Und darauf können wir dann Amen sagen. Ja, so soll es geschehen. Ich möchte Sie nun auffordern, hoffentlich bringen Sie das nicht zu sehr durcheinander, in Abwandlung der üblichen Liturgie, dieses Gebet nun jetzt schon zu sprechen. Gleich als Antwort, als Ergänzung auf diese Worte, die wir nun gehört haben. Wir wollen uns erheben und dieses Vaterunser nun miteinander sprechen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.